Alles klar. Solange ich das, das bücke ich mich. Ich setze heute meine Predigtreihe Reden von Jesus fort. Heute ist das schon der dritte Teil, heißt Jesus, Jesus und das Reich Gottes. Und der Teil ist, wo ich erst dachte, das ist eigentlich gut zu schaffen, so in einer halben Stunde, aber es werden wieder zwei Teile werden. Also stellen wir uns zunächst mal ganz dumm und fragen uns, Reich, was ist das überhaupt? Manchmal hilft das wirklich, wenn man so über Begriffe redet und ins Fachsimpel kommt, man macht sich mal so den Grundbegriff klar. Ganz allgemein hat das zwei Bedeutungen. Das erste meint Reich, nämlich nicht, was wir immer als erstes denken, ein Gebiet, ein Volk, sondern es meint eine Person, einen Herrscher. Ursprünglich war das eben einfach eine Bezeichnung für das Sein eines Herrscherkönigs. Und in zweiter, nebenbei, hat es die Bedeutung, einen räumlichen Aspekt. Ich habe gedacht, wie kann ich das versuchen, mal etwas klarer zu machen. Da fiel mir ein, es gibt ja ein ganz naheliegendes Beispiel. Da gibt es ein Land, das heißt Libyen, und die hatten einen Herrscher, der hieß Gaddafi, und der war wirklich das Land in Person. Ich will gar nicht über ihn urteilen, aber das war so, er und sein Reich waren eins. Dann hat er durch die Revolution zuerst sein Volk verloren und anschließend sein Gebiet. Und da war es mit seinem Reich zu Ende. Beim Reich Gottes ist das ähnlich. Wenn man sich unterhält mit Menschen über Reich Gottes, dann ist das für viele ein Fantasiegebilde, das irgendwann in naher oder ferner Zukunft vielleicht mal errichtet wird. Aber so ist das nicht. Wie bei vielen Dingen im Leben und im Glauben, vor allen Dingen im Glauben, gibt es eine Spannung zwischen schon da und noch nicht da. Deswegen wollen wir uns dem Thema heute Morgen unter zwei Aspekten nähern, wobei der zweite Aspekt dann erst in der Fortsetzung kommt. Erstens dem des gegenwärtigen Reichs Gottes und zweitens dem des zukünftigen Reichs Gottes. Zunächst also das gegenwärtige Reich Gottes. Bei Matthäus sagt Jesus, und alle Zitate, die heute aus der Schrift sind, wenn ich mich richtig erinnere, sind sie alle von ihm, heißt ja auch Reden von Jesus. Von der Zeit Johannes des Täufers bis heute bricht sich das Reich Gottes, das vom Himmel regiert wird, mit Gewaltbahn. Und die Menschen drängen sich mit aller Gewalt hinein. Es ist schon erstaunlich, wie die Menschen nach eigenem Gusto versuchen, irgendwie ins Reich Gottes zu kommen. Irgendwie wollen sie alle mit Gewalt da rein, aber sie damit das Reich Gottes vergewaltigen, ist möglicherweise ihnen nicht bewusst. Aber ich frage mich dann schon, ist das uns bewusst? Sind wir so tolerant, weil wir Streit aus dem Wege gehen wollen, unangenehmen Auseinandersetzungen? Oder ist Toleranz hier Gleichgültigkeit? Alles, was jemand sagt, ist ja gleichgültig. Er soll nach seiner Fasson selig werden. Aber gleichgültig bedeutet dann auch gleichgültig gegenüber dem anderen. Wenn wir ihn einfach stehen lassen, dann helfen wir ihm nicht. Wir liefern ihm der falschen Meinung aus. Denn die Frage ist, wenn das mit dem Reich Gottes so ist und Jesus selber sagt, die Menschen versuchen mit Gewalt reinzukommen und es gibt ja Stellen, wo er sagt, oder eine Stelle, an die ich denke, wo er ganz klar sagt, das ist sogar unmöglich. Aber gibt es jemanden, der den Schlüssel zum Reich Gottes hat? Und der, wir haben es heute Morgen in der Lesung ja gehört, sogar der Schlüssel ist und noch mehr, der die Tür ist und noch mehr, der das Reich in Person ist. Und Jesus sagt bei Lukas, freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. In derselben Stunde wurde Jesus von Freude des Heiligen Geistes erfüllt und rief, Vater, du Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du das alles den Klugen und Gelehrten verborgen, aber den Unmündigen offenbar gemacht hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Dann sagte er, alles ist mir von meinem Vater übergeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn. Und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und denen, welche der Sohn es offenbaren will. Zu seinen Jüngern sagte Jesus dann, glückselig zu preisen sind die, die sehen, was ihr seht. Das ist ein Anspruch, das ist nicht Überhebung, sondern Jesus weiß genau, wer er ist. Er sagt, glückselig, die ihr mich seht. Unser Bekenntnis, und Bekenntnis heißt auch Konfession. Wir sagen ja, wir sind keine Konfession, wir sind einfach Glieder am Leib Christi, Gemeinde. Aber unsere Bekenntnis, unser Verhältnis zu Jesus entscheidet über den Zutritt zum gegenwärtigen und zum zukünftigen Reich. Jesus sagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, vor dem werde ich mich auch vor dem Vater im Himmel nicht bekennen. Verhältnis meint nicht da irgendwie so, ich habe ja eigentlich an Religion ein großes Interesse. Ich lese da über alle möglichen Religionen und überall kann man etwas lernen. Also ich habe da schon ein Verhältnis zu diesem Jesus, ein vielleicht ein bisschen distanziertes, aber in vielen Sachen hat er doch gute Sachen gesagt. Zum Beispiel in der Bergpredigt, die sie alle gut finden, aber ich kenne keinen, der sie wirklich lebt. Jesus sagt das etwas anders. Eine viel zitierte und häufig, denke ich, missverstandene Stelle bei Matthäus. Jesus sagt, darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn der Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, stürzt es nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, gleicht einem unvernünftigen Mann, der sein Haus einfach auf Sand setzt. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, wenn ein Sturm tobt und an dem Haus rüttelt, bricht es zusammen und wird vollkommen zerstört. Wer ist denn der Felsen, auf dem wir unser Lebenshaus bauen? Unsere Klugheit? Verlassen auf unsere Lebenserfahrung? Verlassen auf irgendeinen Architekten, der für seinen Job bezahlt wird? Verlassen auf Statiker? Verlassen auf Psychologen? Verlassen auf Eheberatung, verlassen auf Vermögensberatung. Ich habe vorhin schon bei einem auf den Lippen gesehen, als ich die Frage gestellt habe. Dieser Fels, auf dem wir unser Leben bauen können und der einzige, der uns tragen wird, hier und im zukünftigen Reich. Das ist Jesus. Und nicht, weil ich das sage, sondern weil er selber das sagt. Und Jesus, immer wenn er was ganz, ganz Wichtiges sagt, sage ich auch schon ganz, ganz, einmal reicht, wenn er was ganz Wichtiges sagt, fängt er mit Amen an. Wahrlich, ich sage euch, hört gut zu, sagt Jesus. Amen, ich versichere euch, wer mir vertraut, hat das ewige Leben. Wer mir vertraut. An dieser Stelle habe ich heute Morgen meine 7. Version von der Predigt geschrieben, weil ich vorher ein blödes Beispiel hatte, fiel mir ein besseres ein. Was wirklich Vertrauen ist. Ich dachte heute Morgen, Brusendorf wären wieder hier, die waren dabei. Vor einigen Jahren machten wir Urlaub in Meierhofen. In Meierhofen gibt es riesengroße, hohe Berge. Und wir fuhren mit dem Lift oben auf dem Berg, weil wir da in der Sonne sitzen wollten und Kaffee trinken auf der Terrasse. Es war zwar viel Schnee da, aber es war schönes Wetter. Und ich sah dann so Paraglider vorbeischweben. Und ich habe gesagt, die müssen doch einen Lattenschuss haben. Die hängen sich an so einen blöden Schirm, als ob das Leben noch nicht gefährlich genug wäre. Wir sitzen auf der Terrasse. Da kommt eine Frau und sagt, Sie können hier mit dem Schirm runterfliegen. Wir haben erfahrene Piloten, Sie sind vorne und der Pilot ist hinter Ihnen. Dann habe ich geguckt, wie das funktioniert. Also ein steiler Hang, man läuft dann irgendwo in das Nichts und man ist vorne, der Pilot ist hinter einem und sagt, jetzt rennst du, hinter uns kommt der Schirm irgendwann hoch und dann, ja, dann reißt er dich nach oben. Aber renn weiter, weil wirst dann sehen, ne? So, jetzt war die Frage, sie sagt, wir haben erfahrenen Piloten, der hat noch nie einen Unfall gebaut. Ich glaube ihr, dass sie nicht lügt. Aber habe ich das Vertrauen, da vorne vorweg zu laufen, ins Nichts? So, habe ich ja gesagt. Tja, und dann... Ja, dann war es passiert. Das Reich Gottes ist Gabe. Das war immer noch nicht meine Leistung, denn da hinter mir saß der oder hing der Pilot an dem Schirm. Wie? Wie es war? Traumhaft. Traumhaft. Das Einzige war, wir wären wohl... Er meinte, wir wären 14 Kilometer geflogen, das durfte aber nicht passieren, weil wir unten im Ort landen wollten. Die Landung war etwas schwierig, ist ja auch im Leben manchmal so, dass aus dem Leben scheiden dann etwas schwieriger ist als das Aufsteigen. Dann hat er ohne anzukündigen so Schaukelbewegungen gemacht, weil er den Schirm in das Tal reindrücken musste. Und da habe ich gedacht, Moment, das geht uns im Leben, im Glaubensleben manchmal auch so, ne, wenn wir in Schaukel kommen. Das Reich Gottes ist Gabe. Das ist immer auch dann, wenn wir Vertrauen haben, ist immer noch nicht unser Verdienst. Jesus sagt, hab also keine Angst, hat dem mir auch gesagt, der Pilot auch, Sie brauchen keine Angst haben, macht das schon. Hab keine Angst, sagt Jesus, du kleine Herde. Euer Vater hat Freude daran. Der macht das nicht für Geld, das ist nicht sein Job, der Pilot zu sein, obwohl er ist Pilot. Er hat Freude daran, euch das Reich zu geben. Nicht euch Gelegenheit zu geben, euch das Reich zu verdienen, sondern er hat Freude daran zu geben. Was heißt geben? Schenken. Das heißt, das Reich Gottes ist Geschenk. Es kann nur empfangen, wer reichlich studiert, immer die Sünde meidet, in der Bibel liest, jeden Sonntag zur Gemeinde kommt und seine Frau nicht schlägt. Stimmt was? Stimmt, da stimmt was nicht. Es kann nur empfangen, wer es sich wie ein Kind schenken lässt. Alle, die Kinder haben, die bald ein Kind kriegen, werden es dann in Kürze erfahren, oder die Großeltern sind, die wissen, so kann sich kein Erwachsener freuen, wie sich ein Kind freut. Und wenn es ein Gummibärchen ist. Jesus sagt, ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Er kann strampeln und tun, wie er will, wenn er nicht sich schenken lässt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Dann ist die Frage, da ja offensichtlich nicht alle reinkommen, wem wird denn das Reich Gottes geschenkt? Vielleicht muss man ja vorher besonders gut sein, die Bibel studieren, sich irgendwie in Jesus verlieben, sein Vermögen verschenken. Wie kommt man denn da rein? Also diese Stelle hat mich dann schon vom Schlitten gerissen. Wenn aber jemand, das sagt Jesus, nicht ich, keine Leistungen vorweisen kann, der hat schlechte Karten. Das sagt er gar nicht. Wenn aber jemand keine Leistung vorweisen kann, sondern sein Vertrauen auf den setzt, der den Gottlosen gerecht spricht, dann wird ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Muss man vielleicht nicht erläutern, spricht für sich. Aber zum Schenken gehören ja immer noch zwei. Mindestens zwei. Wenn ich euch was schenken will, dann sind ja schon ein paar mehr, die das Geschenk annehmen müssen. Versucht mal, einen goldenen Kugelschreiber zu verschenken. Das wird schwer, weil jeder wird misstrauisch. Jetzt will er was von mir. Ne? Es gibt da also einen Handlungsstrang. Das geht immer so, wenn ich im Internet lese, dass mir einer 70% Rabatt schenken will, dann als erstes überlege ich mal, was sind die restlichen 30%? Ne? Und wie viel muss der normal verdienen, um 70% Rabatt geben zu können? Der Handlungsstrang ist erstens mal, ganz vorne steht immer, bei allem, was wir tun, Erkenntnis. Wenn ich einen Partner oder eine Partnerin suche, dann muss ich erstmal jemanden kennenlernen. Möglicherweise brauche ich jemanden, der das vermittelt. Der sagt, ich kenne da jemanden. Also ich muss erstmal überhaupt von Jesus, von Gott etwas wissen. Das ist wichtig, unsere Aufgabe als Christen, die Botschaft weiterzusagen. Dass man sieht, wir haben etwas Wertvolles. Nicht, gestern Abend haben wir gesagt, wir hatten von unserem Tennisrunde Open End. Und dann sind wir kurz nach Mitternacht gegangen und haben gesagt, wir gehen nämlich morgen zur Gemeinde. Gehen wir jeden Sonntag um 9:30. Und dann hat uns eine Dame rausgebracht, mit der sich Eka in den Abend gut unterhalten hat. Und die sagt, ach, Sie gehen da morgen wirklich hin. Wir dachten, Sie haben Spaß gemacht. Also, das kann sich, dass es da eine Gemeinde gibt. Und ich sage hier, oh nee, wir haben eigentlich, nicht genau, ich denke mal, wir haben eine Präsenz von 90%. Viele sind ja heute froh in den Volkskirchen, wenn sie 5 haben. Also das ist schon mit dem Reden vom Reich, nicht lustig, aber bewegend, wenn man sieht, dass man das gar nicht ernst nimmt. Dass einer, wir waren 16 Personen. Ja, das war für, glaube ich, von keinem von den 16 außer uns beiden ein Thema. Also Erkenntnis von Jesus hören, ihn kennenlernen. Dann kommt als nächstes Selbsterkenntnis. Das geht nicht ohne. Wenn ich sage, ich bin der Weise, ich bin der Große oder ist halbwegs Intelligente, ich werde mich mal von euch bereden lassen. Ne? Also ich komme dann mal ein bisschen zu Besuch bei euch. Nein, Selbsterkenntnis. Wer bin ich? Und dann kommt, ich nenne das jetzt hier Bekenntnis. Was viele mit Buße oder Umkehr bezeichnen. Nein, das Bekenntnis, und das meint Sündenbekenntnis. Und wem? Wem will ich es denn beichten? Muss doch niemand mir beichten. Ich muss vor Jesus bekennen. Und dann ist Entscheidung gefragt. Und weil das Kinder nicht können, verlangt Jesus von Kindern keine Entscheidung. Sie stehen unter seinem besonderen Schutz, bis sie fähig sind und reif sind, eine Entscheidung treffen zu können. Der Eintritt ins Reich Gottes ist Frieden. Frieden mit Gott. Und jetzt kommt die Bedingung. Stellt euch einen König vor, der gegen einen anderen König Krieg führen muss. Wird er sich nicht vorher hinsetzen und überlegen, ob er mit 10.000 Mann stark genug ist, seinen Gegnern zu stellen, der mit 20.000 Mann anrückt? Wenn nicht, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Gesandtschaft schicken und Friedensbedingungen aushandeln. Voraussetzung für den Frieden mit Gott, der mehr als 20.000 Mann hat und dann auch noch welche, die immer siegen. Voraussetzung für Frieden mit Gott ist Kapitulation. Kapitulation vor Jesus. Kapitulation unseres Ichs vor Jesus. Nicht zu unseres Äußeren, sondern mein innerstes Ich. Sagen, ich will nicht mehr auf dem Thron meines Lebens sitzen. Da sollst du jetzt sitzen. Es ist dann auch Aufgabe des Herrschers, diesen Thron einzunehmen, weil unser Ich hat das Bedürfnis und wenn es Gelegenheit, immer wieder da Platz zu nehmen, wo es nicht hingehört. Und weil das so ist, weil wir kapitulieren vor ihm, bestimmen nicht mehr wir, wie wir in das Reich kommen, sondern er. Und da gibt es eine ganz oder mehrere ganz eindeutige Aussagen. Ihr könnt das nachlesen, wenn einer das behalten sollte. Bei Markus 16, Vers 16a sagt Jesus: Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Glauben plus. Weder das eine noch das andere für sich reichen aus. Erkennen, glauben und entscheiden, also handeln, bilden eine Einheit. Das gehört zusammen. Nur erkennen, was richtig wäre, ist ganz offensichtlich, reicht nicht. Nur zu glauben, das Vertrauen zu haben, und der Pilot da, der würde mich da runterbringen in das Tal, reicht nicht. Wenn ich da runterfliegen will, dann muss ich mich in Bewegung setzen, muss mich entscheiden. Und zwar zu seinen Bedingungen. Wenn ich dem gesagt hätte, ich fliege schon da runter, aber du bleibst mal hier, wäre er nicht geflogen und ich auch nicht. Und wenn ich ihm gesagt hätte, gut, ich will aber nicht vorne laufen, ich will hinten laufen, hätte nicht funktioniert. Geht genau zu seinen Bedingungen und nicht anders. Dieser Entscheidung, wenn wir sie treffen wollen, wenn andere es treffen sollen und sie entscheiden sollen, muss eine überwältigende Entdeckung vorausgehen. Das ist ja kein Autokauf. Ach ja, ich brauche ein Auto, also kaufe ich mir mal eins rein. Praktischerweise kann es ein kleines sein. Wer will denn da jemanden für begeistern? Sondern hier muss etwas passieren, dass einer wirklich angerührt in sein innersten Mark getroffen ist. Jesus sagt, mit diesem Reich, das Reich der Himmel also, ist es auch, und er hat ganz viele Beispiele, wie das ist, heute Morgen haben wir einen dann gehört, das ist ja ein anderes hier, ist es auch, wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er eine besonders wertvolle entdeckt, geht er nach Hause, verkauft alles, was er hat und kauft sie. Also dieses Beispiel schon 2000 Jahre alt, aber ich muss ehrlich sagen, ich denke manchmal ein bisschen scharf. Ich sage es dann aber nicht immer, weil man denkt mal, ich sage mehr, als ich denke, aber ich denke noch ein bisschen mehr, als ich sage. Also ich habe dann oft gedacht, der Kaufmann muss einen Lattenschuss haben. Der verkauft sein ganzes Vermögen, um die Perle zu kaufen. Er muss das Grundstück kaufen, damit er überhaupt drankommt. In der Zwischenzeit kommt ein anderer und nimmt ihm die Perle weg. Da steht er dann mit seinem Vermögen, kann sehen, wie das wieder anlegt. Müsste vielleicht heute etwas so für unsere Verhältnisse übersetzt werden. Also die Begeisterung für einen Hauskauf. Das kann man sehen. Da alles andere wird, wir erleben das gerade, weil unsere Kinder, meine Tochter, also unsere Tochter und unser Enkelsohn sich gerade letzte Woche rausgekauft haben. Aber erst kam der Gedanke, da sprach so viel dagegen. Dieses Haus steht in Farven. Farven hat 698 Einwohner. Die nächste Stadt in der Nähe ist 12 Kilometer entfernt und hat 6000 Einwohner. Mein Schwiegersohn hat einen Beruf, wo er in den nächsten knapp 20 Jahren, die er noch arbeiten muss, wahrscheinlich 15 Mal versetzt wird. Aber es gibt ja nur eins, das Haus ist so schön und da es ja nicht in Hamburg liegt, kostet es auch höchstens ein Drittel. Und die Inflation, wir haben ja jetzt ganz gut Geld gespart, ne? Und das ist eine Panik, was passiert mit meinem Geld, wenn ich das jetzt auf der Bank liegen lasse, das wird ja immer weniger wert. So, haben wir diese Begeisterung, alle Bedenken beiseite zu schieben, wenn wir uns für das Reich Gottes entscheiden? Irgendwann kommt dann die Ernüchterung, da wie da. Erstmal finden Bankgespräche statt. Ne? Welche Zinsen nehmen wir? Welche Laufzeit nehmen wir? Wie wird die Belastung sein? Wie sind die zukünftigen Verdienstmöglichkeiten? Ist das Haus abgezahlt, wenn ich in Rente gehe? Will ich das oder will ich noch meinem Kind noch ein paar Schulden erben, außer nur Eigentum vererben? Und dann gibt es einen Notartermin. Und alles, was vorher gemacht ist, schriftliche Fixierung des Vertrages, Versprechungen, Handschütteln, Zusatzangaben, was man alles im Haus lässt, alles ist null und nichtig. Immobilien kann man nur durch notarielle Beglaubigung kaufen. Alles ist ungültig, solange es nicht vor einem Notar bestätigt ist. Willensbekundungen vor einem Notar können nur vom Volljährigen und Geschäftsfähigen abgegeben werden. Also man muss da in dem Fall ein gewisses Alter haben, von dem man ausgehen kann, dass ich jetzt Entscheidungen treffen kann. Und mir darf diese Fähigkeit nicht aberkannt worden sein. Was der Notartermin beim Hauskauf ist, ist die Taufe im Glauben. Ist die Taufe für das Reich Gottes, für den Erwerb des Reiches Gottes. Und wer wissen möchte, wie das weitergeht, ist wie im Roman, muss den zweiten Teil anhören.